Freddy, möchtest du deinen ellenlangen Rant über die US-Sicherheitsstrukturen, die du erleben musstest, auf dem Rückflug von Amerika nach Deutschland vielleicht rausschneiden?
Möchte ich tatsächlich gerne rausschneiden. Ich habe Angst, dass irgendwie irgendwer das hinterher abhört und ich nachträglich dafür dann noch nicht durch den Security-Check komme oder sowas.
Weil das hat ja eigentlich nichts mit deinem Diabetes zu tun. Das Ding haben sie ja durchgewunken.
Komm, du hast die letzten 78 Folgen über deine Erkältung gesprochen hier. Hatte auch nichts mit dem Diabetes zu tun. Haben wir auch alle ertragen, deine volle Nase.
Ja, aber guck mal, ich bin ja nicht mehr erkältet, aber vielleicht schneiden wir auch raus, dass wir so unfassbar müde und verballert sind, immer noch, bisher. Sollen wir was drin lassen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, Kim, wenn wir alles Verballerte, was jemals hier im Podcast passiert ist, rausschneiden, dann würde es keine einzige Folge online schaffen.
Vor allen Dingen keine über Durchfall.
Oh shit, wir haben es schon wieder vergessen, das Durchfallthema ist nicht untergekommen.
Vor allen Dingen auch geil, oh shit, das Durchfallthema ist nicht.
Shit ist mir gerade so rausgerutscht. Ihr merkt schon, Leute, wir sind schon wieder genauso, wie ihr uns kennt und natürlich total liebt. Wir freuen uns auf diese Folge. Fantastisch in dieser Folge sind Ivo Rettig. Von letzter Folge kennt ihr ihn schon, der ja unter anderem Motivationscoach ist und Typ 1er, der uns ein bisschen erzählt, wie er als Kind Diabetes bekommen hat und wie auch seine Familie damit umgegangen ist. Und wir haben noch eine zweite Gästin in dieser Folge.
Wir reden mit Kati Dahlinger von der Stiftung Dianino. Sie hilft mit dieser Stiftung Familien, die eine Diagnose für Typ 1 bekommen haben, beziehungsweise die ein Kind haben mit Typ 1.
Und die beiden Gäste waren fantastisch.
Wir waren so mittel, aber immerhin ohne Durchfall.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und willkommen zu einer neuen Folge von Typfrage, der Diabetes-Podcast. Dein Diabetes-Podcast heißen wir, oder? Oh Gott, ich komme schon durcheinander. Mein Name ist auf jeden Fall Freddy Schürheck. Hallo alle.
Hallo, ich bin Kim. Ich bin Typ-2-Diabetikerin und Freddy ist Typ-1-Diabetikerin. Und wir nehmen euch ein bisschen mit in unseren Alltag und wir reden heute ein bisschen über Typ F, beziehungsweise über die Diagnose, wenn Familien Bescheid gesagt bekommen, dass ihre Kinder an Diabetes erkrankt sind.
Und ich freue mich sehr, dass wir überhaupt in der Lage sind, diese Folge jetzt gerade zu machen, weil einer von uns beiden hat eventuell so ein bisschen verschlafen heute Morgen und wurde eben erstmal wachgeklingelt. Aber jetzt sind wir alle da. Oder wie Kim in der letzten motivierten Folge noch gesagt hat, 5, 4, 3, 2, 1, let's go.
Ja, es ist krass mit so einem Kleinkind bei diesem Wetter. Sie will einfach alles nicht. Sie will nicht trinken. Sie will nicht ihre Sonnenmilch ins Gesicht bekommen. Sie will keinen Hut aufsetzen. Sie will auch ihre zum Wetter passenden Schuhe nicht anziehen. Es werden jetzt nur noch viel zu große Gummistiefel angezogen. Und wir sind gerade voll in der Selbstfindungsbestimmungsphase, kurz vorm zweiten Geburtstag. Und wenn ich mir dann jetzt vorstelle, dieses Kind müsste jetzt auch noch von mir Sensor gesetzt bekommen, Insulin eingeflößt bekommen, das würde das Leben doch noch komplizierter machen.
Und deswegen, es ist aber ja, muss man sagen, toi toi toi, nicht der Fall.
Genau.
Wir gucken heute mal tatsächlich auf Familien eben mit Kindern mit Diabetes und haben da natürlich auch wieder einige Interviews für euch vorbereitet, die ihr gleich hören werdet. Und ich muss fairerweise nur, weil ich dich jetzt so reingeritten habe hier schlaftechnisch und allen erzählt habe, dass du so verpennt bist heute, gebe ich an dieser Stelle auch noch zu, ich bin auch im Müdigkeitsstatus irgendwie ganz tief im Minusbereich, nee, beziehungsweise müde bin ich ja, also bin ich im Plusbereich. Ist egal, ich bin kopftechnisch nur noch verwirrt. Ich hatte diese Woche eine absolute Workaholic-Woche mit Arbeitstrip in die USA und dann noch 1000 Drehgeschichten morgens früh und abends spät und so weiter. Und muss auch sagen, auch für mein Diabetes-Management war diese Woche nicht so geil. Ich bin aber sowas von die Diabetes-Achterbahn gefahren, mit morgens durch Adrenalinschub irgendwie voll in die Höhe geschnellt, dann natürlich genau den Fehler gemacht, wo wir hier immer wieder drüber gesprochen haben, gegen Adrenalin nicht direkt anstechen und anspritzen. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, weil ich mir dachte, komm, den kriegst du wieder runter. Und zack, wieder im Unterzucker gelandet. Also das war einfach, Stress bringt alles durcheinander.
Ja, und vor allen Dingen auch so ein Jetlag kann ja auch ganz viel durcheinander bringen, ne?
Da war ich dann auch verwirrt. Wann setze ich denn dann jetzt mein Nachtinsulin, was ich normalerweise irgendwie um Mitternacht setze, habe ich dann morgens um 9 im Flieger gesetzt. Das hat noch funktioniert. Aber am nächsten Tag, also dann US-Zeit 9 Uhr, Am nächsten Tag habe ich es aber schon wieder nicht geschafft und habe dann abends erst gespritzt, weil ich ja das halt seit Jahren gelernt habe, abends zu spritzen. Ey, ihr merkt es auch, ich bin immer noch verwirrt.
Das Positive an so einem USA-Trip und vor allen Dingen auch an so einem Trip, wir müssen mal sagen, wo du warst beim Coachella-Festival.
Ja, das war ja auch geil. Ich will mich ja, auch eigentlich nicht beschweren.
Das Gute ist ja an so einem USA-Trip, wenn einer es raus hat in Sachen kohlenhydratreiches Essen, dann sind es die Amerikaner.
Ja, kommt ja dann noch on top.
Also erstmal war ich super neidisch, als ich ein Foto von dir gesehen habe, wo ihr in diesem geilen In-and-Out-Burger wart. Wer mal in die USA reisen möchte oder schon in den USA in der Westküste war, weiß, es gibt eine Burgerkette In-and-Out, die sieht, glaube ich, noch immer so aus wie in den 50ern. Da steht ganz wenig auf dem Menü. Man muss teilweise auch ein geheimes Menü kennen, so geheime Codewörter, den man denen an einer Theke sagen kann, damit man außergewöhnlichen Burger...
Echt, die kannte ich nicht.
Ja, echt? Ich kannte die damals auch nicht. Aber du kannst hingehen und kannst sagen, ich hätte gern In-N-Out-Burger, ich weiß, Animal-Style oder sowas. Dann kriegst du da so eine besondere Soße drauf oder so. Keine Ahnung. Aber es gibt irgendwie nur so 3-4 Sachen auf der Karte und es schmeckt alles richtig gut. Also, wenn ihr mal in den USA seid, dafür extra Insulin mitnehmen. Das lohnt sich, In-N-Out-Burger essen.
Waren wirklich sehr lecker. Es hat gut geschmeckt. Jetzt muss man natürlich auch sagen... Das war jetzt auch auf der kulinarischen Skala nicht ganz fair, so im Vergleich, weil wir hatten vorher halt 12 Stunden Flugzeugfraß hinter uns. Und danach ist ja alles Bombe.
Ja, das stimmt. Aber die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut.
Hat mir gut geschmeckt. Und auch auf dem Festival gab es natürlich auch geile Sachen. Ich habe zum Beispiel einen Churro gesehen. Hast du auch das Bild gesehen?
Ja, der war riesig.
Ich hab einen langen Churro gegessen. So riesig, wie Kim ihn jetzt beschreibt, war er doch nicht. Ich würde mal sagen, er war doppelt so lang wie eine Bratwurst. Und hat $8 gekostet.
Das der ist eine krass, Churro. Ne?
Ein Churro. Aber den habe ich tatsächlich insulintechnisch gut vertragen. Aber ich habe ein Interview gemacht, nur für euch, liebe Typfrage-Hörerinnen und Hörer. Das hören wir in der nächsten Folge, nächste Woche. Und das ist total zufällig entstanden. Deswegen ist es eigentlich kein Interview gewesen, sondern ihr wart dabei, ihr seid dann dabei in der Aufnahme bei einer fantastischen Begegnung, die ich zufällig hatte. Ich hockte am Boden des Coachellas. Nicht wegen energietechnisch oder so, sondern einfach, weil ich so von unten, ich hockte da vor diesem Riesenrad, weißt du, das legendäre Riesenrad. Da habe ich vorgehockt, um ein schönes Bild zu machen, eine tolle Aufnahme, saß so wirklich, ich habe gekniet auf dem Rasen vor dem Riesenrad für den perfekten Winkel. Und auf einmal sprach mich jemand an und ich dachte schon, okay, der denkt wahrscheinlich, ich bin irgendwie besoffen oder so, deswegen liege ich hier oder so, brauchst du also Probleme. Und da meinte der nur so, hey, you got a Freestyle Libre 3. Und ich so, ja, stimmt, ich habe einen Freestyle Libre 3, woher kennst du das? Und er so, ja, ich komme aus Australien, ich bin auch Diabetiker. Und dann haben wir uns ausgetauscht, mehr dazu dann in der nächsten Folge. Kurz aber noch für alle, die schon mal in die USA reisen wollten und das vielleicht noch planen als Diabetiker, den Hinweis, das kann ich schon mal allgemein so ein bisschen spoilern. Ich wurde weder in Deutschland noch in Amerika wirklich mit den Diabetes-Sachen krass kontrolliert. Ich hatte extra so ein Schriebtisch dabei, wie wir das ja hier im Podcast gelernt haben, von meinem Arzt, wo auf Englisch alles stand, was ich mitnehmen darf. Und ich hatte auch meinen Diabetes-Pass dabei, diesen blauen. Aber es hat auch keiner nachgefragt. Und auch mein Insulin-Täschchen oder so, ich habe das immer so ganz offen beim Security-Check hingelegt, hat auch keiner kontrolliert. Obwohl die ja sonst super streng sind mit der Einreise. Die Diabetes-Sachen, das kennt mittlerweile jeder. Wie gesagt, selbst der Dude aus Australien, alles easy, geht so durch.
Auf dem Rückweg, also ich bin ja auch verreist, für knapp eine Woche nach Irland mit meinen Eltern und mein Vater, der muss sich ja auch Ozempic und Basalinsulin spritzen und der hatte auch alles dabei, der hatte eine Tasche mit Kühlpacks, mit so Gelpacks und da haben sie in Dublin am Flughafen die haben das aufgemacht, haben da einmal reingeguckt, haben sich diese Flüssigkeiten in diesen Gelpacks so angeguckt. Ich glaube, der musste so einen Abstrich machen, so einen Sprengstoffabstrich.
Ja gut, aber diese Gelpacks, das ist natürlich auch nochmal ein bisschen mehr als nur das bisschen Insulin, was ich dabei hatte. Weißt du? Diese Gelpacks, das ist ja was anderes. Ich hatte ja keine Gelpacks mit dabei.
Ah, du hast das nicht gekühlt?
Ich hatte einfach nur mein Insulin. Nee, weil die Ampullen, die angebrochen sind, brauchst du ja nicht kühlen. Und ich habe da Trick 17. An dieser Stelle nochmal der wichtige Hinweis, wir sind kein medizinisches Personal, wir sind keine Diabetes-Expertin, wir erzählen nur aus unseren Erfahrungen. Deswegen mache ich es bei Reisen immer so, dass ich einfach 2 Ampullen mitnehme, zur Sicherheit. Und beide sind aber schon einmal angebrochen. Weil sobald ich es angebrochen habe, muss ich es ja nicht mehr in den Kühlschrank legen. So ist dann meine Logik. Dann habe ich einfach 2 angebrochene dabei. Wunderbar.
Okay. Also er hatte irgendwie was Frisches dabei und hat es gekühlt. Und da wollten sie dann in Dublin auf dem Rückweg einmal kurz diese Kühlakkus sich genau anschauen. Ich glaube, da war auch irgendwie, stand auch Diabetes drauf und so. Und er hatte alles zusammen in einer Tasche, auch mit seinem Arztbrief und so. Aber es ging eher um Kühlpacks und Spritzen und Insulin oder so, war gar nicht so das Thema.
Ich habe dafür beim Security-Check in Amerika gefühlt fast einen Bombenalarm ausgelöst, weil ich beim Security-Check muss man ja, ne, dann eben alles in so eine Schale legen, genauso wie in Deutschland, und dann muss man die selbst aufs Band schieben. So, und dann war nun der Fall, dass das Band komplett voll war und ich hatte alles in meine Schale gelegt und war aber als nächstes dran, um durch diese Schleuse zu gehen, weißt du, wo man dann einmal so abgetastet wird. Gehe ich durch die Schleuse, warte am anderen Ende der Schleuse darauf, dass mein Gepäck durchkommt, kommt nix. Irgendwie so nach 10 Minuten kommt ein Mädel zu mir, gerade durch die Schleuse durch. You're looking for your backpack? Kackt sie mich so an. So, ja, ich warte auf meinen Rucksack. Ja, der steht noch da vorne, du hast ihn nicht aufs Band geschoben. Der Security hat schon gesagt, wir dürfen das nicht aufs Band schieben. Und ich so, wie? Und dann kam irgendwie, und dann dachte ich so, nee, die kann mich nicht meinen. Also, das kann man ja mal gerade aufs Band schieben. Hä, was ist das Problem? Kommt die nächste Frau an. You're looking for your backpack? Und ich so, ja? Ja, die Securities da vorne sprechen schon über dich. Geh mal hin und schieb das da. Ich sag, ja, aber wie komme ich denn jetzt wieder zurück aus dieser Sicherheitsschleuse? Und dann bin ich zu den Securities an meinem Ende der Schleuse und habe nur gesagt, ich glaube, mein Backpack steht da vorne noch. Und die gucken mich so an. Ja, haben sie nicht aufs Band geschoben, kann jetzt nicht mitkommen. Ich sage, was? Ja, oder sie gehen noch mal komplett nach hinten. Also musste ich wieder zurück und den ganzen Bums musste ich mich wieder in der Security Lane quasi anstellen. Stand dann irgendwann wieder an dem Band, wo dann ja immer noch mein frisch gefülltes Körbchen stand, guckt mich der Security nur so an und sagt, na, haben sie vergessen, ihren Rucksack aufs Band zu schieben? Ich sage, ja, das Band war voll, deswegen wusste ich nicht, wo ich es hinschieben soll. Ja, das müssen sie aber selber machen. Ich darf das hier alles nicht anfassen.
In Deutschland oder in Amerika?
In Amerika.
Ach so, ja,
in
Los Angeles. Ja, die sind ein bisschen. Man muss dazu sagen, dass die immer ein bisschen korinthenkackerisch sind, so Amerikaner.
Ja, vor allen Dingen, warum konnte er das nicht einfach selbst gerade aufs Band ziehen?
Also, weil irgendwelche Rechtssachen, die dürfen das wahrscheinlich nicht anfassen oder so.
Oh, aber immerhin, die Diabetes-Sachen haben das Problem nicht geschafft. So, wie kommen wir jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema?
Zu Kindern mit Diabetes.
Ja.
Sollen wir mal ein bisschen vorlesen, was die Leute uns geschrieben haben?
Ja. Du hast ja bei Instagram, hast du befragt.
Genau, ich habe gefragt und zwar haben wir einige Nachrichten bekommen. Ich lese mal ein paar vor, weil die so ein bisschen unterschiedliche Dinge sagen. Da wäre einmal die Doreen. Die Doreen ist selbst Diabetes-Beraterin und hat auch einen Typ F, weil ihr Mann Diabetes hat. Und sie sagt, bei ihrem Mann ist das immer schon eine Sache, dass sie bei einem Unterzucker zum Beispiel nicht so genau weiß, was soll sie jetzt machen, was ist ihnen lieb in dieser Situation. Also sie hat so ganz gesagt, das ist eine komische Fremdbestimmung, ne? Wenn da einer dir helfen muss. Und dann habe ich sie gefragt, ja, du bist ja Diabetesberaterin. Und wenn du das schon mal einem Erwachsenen so empfindest, was würdest du denn dann Menschen raten, die Kinder haben im Jugendalter mit Diabetes? Weil wir alle wissen, Jugendalter, man fühlt sich immer fremdbestimmt, man will eigentlich am liebsten nichts machen, was die Eltern einem sagen. Und da hat sie geschrieben, es ist eine Gratwanderung, denke ich. Auf der einen Seite die Angst der Eltern und auf der anderen Seite der Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung. Auch das Abnehmen wollen oder der Trotz, dann erst recht. Verbotenes ist spannend, das kann mit Diabetes gefährlich werden und dann die Fürsorgepflicht. Ich denke, das Wichtigste ist, wie so oft, Vertrauen. Einmal die Eltern ihren Kindern gegenüber, aber auch die Jugendlichen ihren Eltern gegenüber, dass sie mit jedem Problem kommen können und es keinen Ärger gibt und man über alles reden kann. Auch der Austausch untereinander, Camp D nennt sie da zum Beispiel, oder so Diabetes-Freizeiten findet sie sehr wichtig. Und sie selbst ist auch gerade dabei, für 18- bis 28-Jährige ein Projekt zu starten und sie wird uns da auf den Laufenden halten. Dann haben wir eine Nachricht von Anne bekommen. Annes Bruder hat Typ-1-Diagnose bekommen, und zwar mit 15. Ich habe sie gefragt, wie sie das selbst erlebt hat und dann hat er gesagt, das war alles ziemlich krass, da er es auf einem Schüleraustausch erfahren hat, beziehungsweise da das ausgebrochen ist und auch ganz viele nächtliche und morgendliche Unterzuckerungen gehabt hat. Und das hat ihr grundsätzlich ziemlich viel Angst gehabt als Geschwisterkind und 10 Jahre später ist auch bei ihr der Typ 1 ausgebrochen. Und das war natürlich dann so, dass sie schon ein bisschen viel von Erkrankung ihres Bruders natürlich lernen konnte, aber trotzdem ist das natürlich alles ein nicht so schönes Ergebnis. Und sie sagt, bei der ganzen Sache sollte man auch immer sagen, dass es für alle Beteiligten mit dem Typ F, also sowohl für die Geschwisterkinder als auch für die Eltern, eine schwierige Situation ist. Und sie glaubt, dass auch die Psyche und die Betreuung von außen ganz wichtig ist für alle Beteiligten, also für Eltern und Betroffene.
Dann hat sie zufällig geschrieben, ob ihre Eltern beide auch Diabetes haben? Weil da ist jetzt ja wirklich die Wahrscheinlichkeit, also dass zwei Geschwisterkinder Diabetes Typ 1 haben, ist ja
eigentlich
also
unwahrscheinlich,
echt
ne?
gering. Also wir haben ja mal drüber gesprochen, Typ 1 Diabetes wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 3-5% von einem Elternteil auf ein Kind vererbt. Sind beide Eltern an Typ 1 Diabetes erkrankt, steigt das Risiko auf, was hatten wir gesagt, irgendwie 10-25%. Und jetzt zwei Geschwister mit Typ 1,
das ist krass,
schon
ne?
krass.
Ja, vielleicht schreibt ja Anne uns das nochmal. Anne, wenn du das hörst, kannst du uns ja nochmal schreiben. Und wenn ihr uns auch noch was schreiben wollt zu dieser Folge oder generell, worüber wir hier reden sollen oder wie ihr die aktuelle Folge findet, dann findet ihr uns bei Instagram typfrage_der_podcast. Bist du bereit für die Geschichte von Franziska? Die ist ziemlich hart.
Okay, ich bin bereit.
Sie hat ein kleines Kind und die hat vor 1,5 Jahren mit 18 Monaten die Diagnose bekommen, dass sie Typ 1 hat. Franziska hat sich da sehr, sehr hilflos gefühlt, da sie ihre 18 Monate alte Tochter mit den ganzen Schläuchen auf der Intensivstation gesehen hat. Jetzt kommt's noch dicker. Sie war auch voller Existenzangst, weil sie so lange bei ihrer Tochter im Krankenhaus bleiben musste, hat sie ihren Job verloren.
Ach, scheiße.
Und sie hat sich natürlich auch ziemlich alleingelassen gefühlt, weil irgendwie alle davon ausgehen, dass man das als Mama schon stemmt und 24/7 die Betreuung von dem Kind mit Diabetes übernehmen kann und dass man natürlich auch direkt alles weiß. Und jetzt kommt die richtig krasse Story. Das Kind ist mittlerweile 2 und damit sie natürlich wieder arbeiten kann, wollte sie das Kind in eine Kita stecken und die Kita hat das Kind nicht betreuen wollen. Die haben die aus der Kita geschmissen.
Mhm.
Das war auch in der regionalen Presse damals. Und sie sagt, sie hat alles, sie hat aufgeklärt, sie hat Lösungen angeboten, sie hat einen Pflegedienst angeboten, sie hat Integrationskräfte angeboten und die Kita hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und mittlerweile ist es so, dass sie das Kind tagsüber betreut und eine Abendschicht nach der nächsten schmeißt, damit ihr Kind halt tagsüber nicht alleine ist, ne? Und sie schreibt aber, dass sie jetzt ab September eine neue Kita gefunden hat. Also sie ist verhalten optimistisch. Verhalten, eben weil das so eine schlechte Erfahrung einfach war. Ja, und weil sie auch so viel Energie da reingesteckt hat, dass es klappt, aber da abgeblockt wurde. Und optimistisch, weil die andere Kita hat gesagt, sie hat bereits Erfahrung mit Diabeteskindern. Und da drücken wir natürlich ganz doll die Daumen, dass das mit der neuen Kita ein bisschen besser läuft.
Ja, diese Betreuungsgeschichte, ne, das ist halt wirklich krass. Ich habe da auch noch mal ein bisschen so mich durchs Internet durchgelesen, in Sachen auch Verantwortlichkeiten und sowas. Ich glaube, dass viele Betreuer einfach, die haben dann einfach Angst in der Kita oder auch in der Schule, wenn sie hören, die Person, die sie betreuen, hat Diabetes, dass sie dann da irgendwas falsch machen oder so. Dabei gibt es ja wirklich, es gibt super viele Schulungsangebote, teilweise auch zum Beispiel von den Ländern, dass die Workshops anbieten. Es gibt super viel Infomaterial und man ist ja dann auch nicht alleine. Man kann sich mit, als Lehrkraft zum Beispiel, wenn man einen Schüler hat mit Diabetes, dann kann man sich ja auch mit dem Ärzteteam vernetzen, dazu wird zum Beispiel geraten. Man holt natürlich auch die ganzen anderen Schüler mit ins Boot. Klar, bei Schülern ist das nochmal einfacher als bei Kita-Kindern, aber bei Schülern kannst du dann halt eben wirklich sagen, okay, hier, keine Ahnung, der Thomas, der sitzt hier in der ersten Reihe, der hat ja Diabetes, das wisst ihr. Und kann dann so ein bisschen so die Schüler auch so ein bisschen eben irgendwie mit, nicht in die Pflicht nehmen, aber informieren auf jeden Fall, dass man das Gefühl hat, so, wir alle wuppen das schon zusammen, dass wir es hinbekommen, dass der Thomas hier trotzdem einfach ganz normales Mitglied unserer Klasse ist und auch mit auf Klassenfahrt fährt und mit in den Sportunterricht geht und alles.
Wir hatten ja auch mal so eine Geschichte während des Interviews mit den Dia-Engeln. Da ging es ja auch um eine Mutter, die sich gemeldet hat, weil die Schule gesagt hat, sie kann das Kind nicht mehr betreuen. Die Mutter müsste das Kind aus der Schule nehmen und die haben gesagt, dass, und da könnt ihr ja gerne, also A, könnt ihr dann natürlich immer anrufen, wenn ihr Probleme habt bei den Dia-Engeln. Und B, haben die auf ihrer Homepage auch mehrere Hilfsangebote. Und die haben eine Vereinigung da aufgeführt, die heißt My School Care. Das ist ein privater Anbieter. Da könnt ihr aber ein Beratungsgespräch machen über ein Betreuungsangebot. Also da kommt ein Betreuer, wie viel das kostet, wie man da Kosten reinholt, ob das für euch in Frage kommt. Das ist unverbindlich und kostenlos, dieses Beratungsgespräch. Findet ihr bei den Dia-Engeln auf der Homepage.
Ja.
Was ich ja ganz witzig fand, die Tage, mein Kind ist ja eins von den Kindern, das sehr gut mit Büchern abzulenken ist. Und wir fangen so ein bisschen an mit den Conny-Büchern, ne? Conny-Büchern, sagt ihr was?
Warte, ist das die Blonde mit den Pferden?
Nee, Conny ist, das ist so ein, also sie ist blond, sie hat so ein rot, rot-weiß gestreiften Pullover, so ein Shirt hat die immer an. Conny mit einem I, nicht mit Y. Und es gibt alle möglichen Sachen. Wir haben, Conny bekommt eine Katze, Conny ist beim Zahnarzt, Conny geht einkaufen und Conny und Jakob auf dem Spielplatz.
Ja.
Das sind die vier, die wir schon besitzen. Und ich habe dann mal geguckt, ob, weil es einfach so viele gibt, das sind so ganz kleine Minibücher, die kosten auch nicht viel, ob denn die auch sowas haben wie, also Conny-Bücher, die sich mit Rollstühlen befassen, mit Diabetes, gibt's nicht. Also Conny und der Diabetes gibt's nicht. Es gibt auch nicht Conny und die Scheidung oder Conny und die alleinerziehende Mama, aber Conny macht alles, aber halt nichts, was irgendwie das Leben schwerwiegend verändern könnte.
Dabei ist ja tatsächlich Typ 1 Diabetes die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindesalter, habe ich gelesen. Also das ist wirklich, es kommt häufiger vor, als man das manchmal so denkt. Meistens tatsächlich ja dann während der Pubertät, so zwischen 10 und 15 Jahren. Aber ne, wie unsere Nachrichten ja auch wieder mal belegen, es kann eben auch schon viel früher kommen. Ja. Oder wie ich es belege, viel später.
Und wir haben uns ja auf dem Type 1 Day auch viel unterhalten. Und da ging es auch darum, dass die Eltern natürlich, also das ist erstmal ein Loch. Ne? Also die Franziska hat es ja gesagt, man fällt in so ein Loch und man fühlt sich hilflos, weil man natürlich auch überfordert ist. Also ich glaube, wir beide wissen noch ganz genau, wie hilflos und überfordert wir als Erwachsene, selbstbestimmte Erwachsene waren, als wir gehört haben, wir haben jetzt Diabetes und wir erstmal, was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt? Was soll das jetzt? Und muss ich das jetzt? Und mein Leben lang, hä? So, und das ist natürlich schlimm, wenn das noch jemand hat, für den du verantwortlich bist und der auch noch selbst gar nicht nachvollziehen kann, was das heißt in so jungen Jahren. Und ich glaube, da waren welche dabei, die so erfahrungsgemäß gesagt haben, dass dieses erste Jahr nach der Diagnose die Leute komplett rausschmeißt. Und dass das erste Diagnosejahr das Schlimmste ist, weil man sich orientieren muss und dummerweise aber sehr schnell entscheiden muss, was für eine Therapie man mit dem Kind macht. Und was für eine Pumpe.
Wobei ich sagen muss, ich glaube, am Ende des Tages, welche Pumpe du hast, ist da, glaube ich, echt nicht das größte Problem. Ich glaube, das größte Problem ist erstmal, wie handeln wir jetzt überhaupt unseren Alltag? Wie bringe ich auch meinem Kind das eigentlich alles bei? Versteht das Kind das schon oder nicht? Je nachdem, wie alt die Kinder halt auch sind. Wir haben ja auf dem Type 1 Day auch die Kathi Dahlinger gesprochen. Die hat ja einen Mami-Blog gegründet, als ihre Tochter Diabetes bekommen hat. Der heißt Kinder mit Typ 1 Diabetes. Findet ihr auch bei Insta zum Beispiel auch. Sie ist auch die Vorsitzende von Dia Nino. Das ist eine Stiftung, die zum Beispiel Dia Nannies vermittelt. Da kommen wir wieder zum Betreuungsaspekt. Und mit ihr haben wir mal drüber gesprochen, wie das für ihre Familie eben war, als sie zum Typ F geworden ist und was Typ F für sie bedeutet.
Genau, ich bin eigentlich Typ F, wie man so schön sagt. Diabetes Typ F, das heißt Familie. Das heißt, ich habe eine Tochter mit Typ 1 Diabetes, mittlerweile schon seit 10 Jahren. Sie hat die Diagnose damals mit 5 Jahren bekommen. Mittlerweile, jetzt wird sie fast 16. Also ich kann auf eine weite Diabetes-Vergangenheit zurückblicken.
Wie war das damals für euch, als ihr die Diagnose bekommen habt?
Hart. Also das war wirklich ein Hammerschlag. Also wir kannten ja keinen mit Typ 1 Diabetes. Und dann fährst du dein Kind zum Kinderarzt, weil es einfach wahnsinnig viel trinkt, dauernd auf Toilette muss, abgenommen hat und du einfach gar nicht weißt, was jetzt mit deinem Kind los ist. Und dann fährst du da zum Kinderarzt und der sagt, okay, hört sich nach Diabetes an. Dann hast du erstmal diese ganzen Typ-2-Diabetes-Geschichten im Kopf und denkst, das kann ja nicht sein, die ist eigentlich nicht dick. Ja, die isst ja eigentlich in dem Alter noch nicht so viele Süßigkeiten, ja. Ja, dann wurde Blut abgenommen. Ja, Glückwunsch, 500. Oh. Ja, die haben im Krankenhaus angerufen und dann waren wir 10 Minuten später im Krankenhaus.
Und sie wird das wahrscheinlich überhaupt gar nicht richtig realisiert haben, ne? War ja viel zu klein dafür.
Ja, sie war 5, das merkt man schon. Ja. Das ist, die hat im Urlaub das Jahr drauf, wo sie noch keine Pumpe, da hatte sie dann eine Pumpe mit Schlauch und da konnte sie ja nicht mehr ins Wasser springen. Und da war dann schon, ach Mama, weißt du noch, letztes Jahr, als ich noch keinen Diabetes hatte, da durfte ich einfach ins Wasser springen.
Oh Gott,
oder da durfte
ich ja direkt geheult.
Da durfte ich mir einfach ein Eis holen. Das merken Kinder schon. Ja, mit 5,5 bist du schon eigentlich schon so weit, dass du das mitbekommst, dass sich da was verändert hat in deinem Leben.
Wie war das für dich eben als Mutter, dass du dann auch solche Aussagen zu hören?
Du musst für dein Kind stark sein, weil wenn du nicht stark bist, wird dein Kind nicht stark. Das ist wirklich wie so ein Pfad, den du gehen musst. Ja, das ist wirklich so ein Balanceakt, den du machen musst. Auf der einen Seite würdest du natürlich den ganzen Tag erstmal weinen. Auf der anderen Seite musst du aber vor dem Kind stark sein, weil es muss ja die Krankheit akzeptieren. Und wenn das sieht, dass ich die ganze Zeit damit hadere und weine, wie soll denn mein Kind dann die Krankheit akzeptieren? Das heißt, du musst stark sein, im Stillen weinen oder, was ich dann gemacht habe, mich in Facebook oder Co. angemeldet. Es gibt ganz viele Facebook-Gruppen für Kinder mit Typ 1 Diabetes, für Familien, und einfach da mal erstmal nur gelesen. Ja, und dann gesehen, okay, denen geht's so wie uns. Und dann auch irgendwann mal angefangen, ah, jetzt kann ich auch mal was dazu schreiben. Und so hat sich das entwickelt und so habe ich zum Beispiel auch die Mandy kennengelernt, die ja mit mir den Typ 1 Diabetes-Blog macht. Genau, wir haben uns über Facebook kennengelernt und haben einfach gesehen, wir sind in derselben Kinderklinik. Haben geschrieben, ach, bist du auch bei dem Arzt so und so? Ja, und dann haben wir gesagt, ach, lass uns doch mal treffen. Und dann sind wir in so einen Indoor-Spielplatz gefahren und dann haben wir uns verstanden, die Kinder sind im gleichen Alter. Super, die hatten gleich einen Diabetes-Freund. Perfekt.
Gab es früher was bei der Diagnose oder auch danach in der Behandlung, wo du gesagt hast, da hätte ich mir mehr von Ärzten oder Ärztinnen gewünscht oder was anderes?
Ja, und zwar im psychologischen Bereich. Also du wirst sehr gut geschult, was das Thema, was mache ich bei Unterzucker, was mache ich bei Überzucker, wie bediene ich die Pumpe, was mache ich beim Sport. Aber was total auf der Strecke geblieben ist, ist, wie geht's dir dabei? Es war keiner da, der mit dir geredet hat. Ja, du hast nur dieses Fachwissen bekommen und mehr nicht. Und das hat gefehlt. Also gehst dann nach Hause, hast eigentlich Angst, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst. Und dann geht es dir halt einfach nicht gut. Ja? Du bist zwar geschult, du sagst, okay, Unterzucker, ich gebe dir Traubenzucker. Ja, aber es ist ja so viel mehr.
Und für dieses Mehr, was man natürlich auch besprechen will, habt ihr dann eben jetzt mittlerweile ja auch selbst eine große Community geschaffen, muss man sagen. Also ihr seid ja super erfolgreich mit eurem Blog. Das ist enorm lesenswert, also können wir euch allen nur empfehlen. Wir packen natürlich den Link auch nochmal bei uns hier in die Shownotes mit rein. Was bekommt ihr da für Resonanz und für Nachrichten eben von anderen Familien mit Kindern mit Diabetes?
Ja, das sind dann immer sehr emotionale. Also bei uns wird weniger kommentiert, wir bekommen mehr E-Mails, weil die Eltern möchten das nicht so öffentlich machen. So, ja, du sprichst mir aus der Seele oder du hast mir da geholfen, mir geht's genauso. Das sind so Kommentare, die wir bekommen, aber mehr als E-Mail. Genau.
Jetzt haben wir eine Nachricht bekommen von einem Podcast-Hörer, Markus. Sein kleiner Sohn ist auch frisch diagnostiziert mit Typ 1. Die schlagen sich alle tapfer, sagen aber selbst, es war ein Schock. Was würdest du denen jetzt raten, weil die ja so am Anfang ihrer Diagnose stehen?
Ich würde Ihnen raten, je nachdem wie groß der Schock ist, eventuell Hilfe holen, auch professionelle Hilfe, wenn ich nicht damit zurechtkomme.
Also beim Diabetespsychologen zum Beispiel?
Zum Beispiel, gibt aber leider ganz wenige, die sich wirklich mit Diabetes auskennen, Psychologen. Du musst da wirklich Glück haben. Was uns geholfen hat auch am Anfang, war eine Reha. Also wir sind auf Kinderreha gefahren, da waren andere Eltern, 6 Wochen und andere Kinder. Und man wurde geschult, man konnte zusammen sich austauschen, man hat zusammen Ausflüge unternommen. Das hat geholfen, genau. Oder wie gesagt, Stiftung Dianinio zum Beispiel, kann man eine Dianino-Nanny anfordern, wenn man sagt, ich bräuchte noch jemanden, der mich noch nach dem Krankenhaus noch mal 10-mal begleitet zum Beispiel, der abends zu mir nach Hause kommt, der mit mir noch mal das Abwiegen übt, der mit mir einfach wenig Sicherheit gibt. Dann kann ich zu meinem Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne Dianino-Nanny, der kann die beantragen, das ist für alle Familien kostenlos. Wir versuchen, ganz Deutschland abzudecken. Wir haben 180 Dianino-Nannys. Das kann ich nur empfehlen.
Was ist euer Ziel bei Dianino?
Kindern ein lebenswertes Leben mit Diabetes zu geben. Und zwar über die Familien. Wir helfen ganz viel, sag ich mal, in akuten Notsituationen. Wenn Mama alleinerziehend, 4 Kinder, ein Kind Diabetes, Mutter kriegt einen Schlaganfall, wer hilft denn jetzt den Geschwistern, das Diabeteskind zu betreuen? Da kommt bei uns eine Dianino-Nanny und hilft der Familie, dass einfach die Versorgung mit dem Diabetes so sichergestellt ist, dass das Kind gesund weiterleben kann.
Ein wichtiges Thema ist natürlich auch Thema Pubertät.
Ja.
Welche Erfahrungswerte auch von den Menschen, mit denen du eben in Kontakt bist, hast du zum Thema eben Kinder mit Diabetes in der Pubertät?
In der Pubertät, das ist nochmal so ein ganz spezielles Thema. Also die Kinder, ja, die nabeln sich ab, die wollen ja nicht mehr kontrolliert werden, das heißt, sie wollen dir auch nicht mehr die Werte zeigen, sie wollen autark sein. Dann haben sie natürlich, kommt noch das ganze Hormonthema dazu in der Pubertät. Bei Mädchen, dann kommt ja auch noch die Periode, sage ich jetzt mal, wenn du, und das spielt alles mit rein und die Werte fahren wirklich Achterbahn und man muss sich als Eltern da wahnsinnig zurücknehmen, sonst kracht's jeden Tag.
Ja.
Du lachst so. Es wirkt so ein bisschen, als würdest du aus Erfahrung sprechen.
Ja. Genau, es gibt dann die sogenannte Diabetes-Bolus-Demenz, nenne ich das immer. Das heißt, man vergisst, dass Nudeln KE haben und dass man die berechnen muss, zum Beispiel. Was? Nudeln? Habe ich ja noch nie berechnet.
Das ist, glaube ich, auch schon allen Diabetikern außerhalb der Pubertät passiert.
Genau.
Kathi, ihr habt ja bei euch auf der Seite auch, das fand ich sehr spannend, vorgestellt, dieses Nordsee-Internat.
Ja, genau.
Wo eben auch viele Kinder mit Diabetes hingehen.
Genau.
Wie funktioniert das Internat genau und für wen ist das was?
Das Internat ist eine Mischung. Also natürlich gehen da auch Kinder ohne Diabetes hin. Aber das Problem ist, es gibt ja oft in Familien, dass es einfach mit dem Diabetes nicht klappt. Siehe Pubertät. Ja? Die Kinder, die machen einfach nichts mehr. Die Eltern kommen an die Kinder nicht mehr ran. Dann kann so ein Internat die Lösung sein. Und es gibt halt in Deutschland auch nur 2 Internate, glaube ich, die Kinder mit Typ-1-Diabetes in dieser Form aufnehmen. Und die dann aber auch eine spezielle Betreuung haben. Die haben dann Diabetesberater vor Ort und lernen mit den Kindern. Und meistens geht's dann wieder in die richtige Schiene.
Ja, das waren ja erstaunliche Zahlen, die da auf der Homepage stehen, ne? Also wie viele es da schaffen, wirklich den HbA1c-Wert extrem zu verbessern und einfach dieses ganze Handling irgendwie sich drauf zu schaffen. Wie kann man sowas denn finanzieren? Kriegt man da irgendwie... Also
teilweise wird es dann vom Jugendamt mitfinanziert, wenn es halt wirklich heißt, so das Kind muss jetzt eigentlich aus der Familie, weil das bringt nichts mehr, weil die Werte dann so schlecht sind, dass das Kind einfach in die Ketoazidose dauernd fällt oder so. Dann kann man Fördergelder beantragen, ansonsten muss man es aus eigener Tasche zahlen, ja.
Jetzt engagierst du dich ja über die Stiftung für alles. Du lernst super viele Familien kennen, die auch einen Typ F haben. Was würdest du dir denn von der Politik wünschen für Diabetesfamilien?
Im Moment mein wichtigstes Anliegen sind diese ganzen sogenannten Schulhelfer, weil einfach das Thema Diabetes und Schule ist in Deutschland ein sehr schwieriges Thema. Viele Kinder, die erst gar nicht in die Schule aufgenommen werden sollen, Kinder, die wieder von der Schule geschmissen werden, sage ich jetzt mal, weil ein Lehrerwechsel ist. Wir brauchen einfach jemand, der die Kinder betreut. Und es geht ja nicht nur um Diabetes. Es gibt ja noch so viele andere Krankheiten, die Kinder haben. Und wir bräuchten eigentlich diese klassischen Schulkrankenschwestern, sage ich jetzt mal, die es halt auch in Amerika zum Beispiel gibt, die es in Skandinavien gibt, dass da immer eine ausgebildete Person ist und dass es vielleicht auch nicht immer auf den Lasten der Lehrer sein muss. Ja? Die haben ja eigentlich einen anderen Job.
Wie ist das denn bei euch jetzt gelaufen oder läuft ja noch, deine Tochter geht ja noch zur Schule?
Grundschule war bei uns sehr schwieriges Thema, da haben die Lehrer gar nichts gemacht. Wir hatten aber das Glück, wir haben einen ganz tollen Kindergarten gehabt und die Schule und Kindergarten ist bei uns Gebäude neben Gebäude. Und immer wenn was war, wie Schulfrühstück und so weiter, ist die Erzieherin, die ehemalige, gekommen und hat meiner Tochter geholfen, weil die Lehrer ihr nicht geholfen haben. Ansonsten hätte sie aus der Brotdose essen müssen oder ich hätte mir immer einen Tag Urlaub nehmen müssen dafür.
Ach, das ist ja auch krass, dass ihr da auf das Gutdünken quasi
angewiesen seid.
Auf jeden Fall sagen wir dann danke, dass du dich da so engagierst, dass ihr das auch mit den Dia-Nannies auf den Weg gebracht habt. Das ist ja eine ganz wichtige Sache für Leute mit Typ F. Und wir hoffen weiterhin, dass ihr noch viel Erfolg habt, noch weitere Dia-Nannies kommen und ihr vielleicht eventuell das Thema Schulhelfer noch weiter nach vorne bringen könnt.
Gerne.
Also das war Kathi Dahlinger vom Mami-Blog Kinder mit Typ-1-Diabetes. Die machen wirklich ganz spannende Beiträge immer und natürlich auch mit Dianino, mit ihrer Stiftung, ganz tolle Dinge. Da könnt ihr euch mal weiter informieren und insgesamt muss man echt sagen, Hut ab vor allen Eltern mit Kindern mit Diabetes, was die alles handeln müssen und wie stark die, das hat ja auch Kathi eben gesagt, du musst halt stark sein für dich selbst und vor allem für dein Kind, damit das Kind da eben auch gut durchkommt.
Ja, man muss auch stark sein, sich da durch diesen ganzen Antragswust auch zu quälen. Wir folgen mit unserem Account ja auch einigen Müttern, die ihr Leben mit Diabetes, Kinder mit Diabetes bei Instagram begleiten. Einmal zum Beispiel Frechdachs-Diabetiker. Und die hat gerade das Problem, dass zum Beispiel die Kita-Begleitung gekündigt hat und jetzt eine neue Kita-Begleitung gesucht wird. Und sie muss sich auch tatsächlich sehr viel mit der Krankenkasse wegen der Pumpe rumschlagen. Und versucht auch einen Behindertenausweis, glaube ich, fürs Kind zu bekommen, einfach um da noch einige andere Dinge beantragen zu können.
Genau, da geht es ja um die Pflegestufe. Man kann ja wirklich eine Pflegestufe für sein Kind beantragen, damit man eben zum Beispiel Support bezahlen kann, der zum Beispiel mit auf Klassenfahrt fährt oder in der Kita aushilft. Also wenn das eben für das Kind gewünscht ist und notwendig ist. Aber da können wir euch vielleicht auch nochmal als genauere Lektüre was ans Herz legen, nämlich Delphin, das Elternschulungshandbuch. Das ist quasi eine Art Elternprogramm für Familien von Kindern mit Diabetes, die Diabetes zwischen 2 und 10 Jahren bekommen. Also wirklich in diesem Kita und dann auch Schulalltag. Wie können wir das hinkriegen? Wie können wir das schaffen? Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen.
Ja, und in Sachen Diabetes-Diagnose lohnt es sich manchmal auch Arbeit reinzustecken, was die Steuern angeht. Da kann man dann teilweise das Kind auch anders einstufen lassen und dann hat man einen anderen Steuerfreibetrag als Elternteil. Ist jetzt natürlich ein super trockenes Thema, aber wenn es hilft und ihr da mehr Geld für andere Dinge habt, fragt mal einen Steuerberater, was ihr dafür tun müsst. Solange das Kind noch nicht selbst arbeitet, kommt euch das dann auch zugute, weil ganz ehrlich, ihr habt halt einfach als Typ Äffler mehr Trouble als vielleicht andere Eltern.
Ja.
Und dann nimmt alles mit, was das System euch gibt. Lasst nichts aus.
Und guckt vor allen Dingen, das fand ich ja auch so gut, dass die Kathi das auch gesagt hat, macht sie jetzt ja im Prinzip selbst auch mit dem Mami-Blog, so vernetzt euch, notfalls eben durchs Internet und guckt einfach mal, wer ist bei euch in der Region oder wer hat ähnliche Fragen wie ihr. Ich habe mal selbst geguckt bei Google, was so von Eltern die meistgesuchten Fragen sind bei Kindern mit Typ-1-Diabetes. Eine der häufigsten Fragen ist scheinbar, welche Süßigkeiten darf mein Kind mit Typ-1-Diabetes noch essen? Das wäre auch, das war auch ehrlich gesagt meine erste Frage und ich war 27 und kein Kind mehr, die ich mir aber gestellt habe. Ich glaube, das wird auch vielen Kindern natürlich durch den Kopf gehen. Was darf ich jetzt noch essen? Da der klare Tipp, es gibt ein paar Süßigkeiten, wie Gummibärchen oder Bonbons, die schwierig sind, weil sie den Blutzuckerwert sehr schnell ansteigen lassen. Also da sollte man eher dann, wenn man die Wahl hat, zu zum Beispiel Schokolade oder Keksen oder so greifen. Die sind unproblematisch.
Und was ihr natürlich auch als Vernetzung machen könnt, ist, ihr könnt auf Konferenzen oder auf Workshops fahren oder auf Messen fahren. Wir waren ja auf dem Type 1 Day, da gab es auch Vorträge für Eltern, da gab es auch eine super Kinderbetreuung über. Übrigens, da war auch mein Kind als Nicht-Diabetikerin herzlich willkommen.
Ja, und ich glaube aber, dein Kind war das einzige Kind ohne Diabetes.
Ja, ja, ja. Aber der Papa war ja dabei, weil sie ja noch sehr jung war, um da einfach allein zu sein. Und für den Papa war es halt auch so ein bisschen so down to earth, so als er da die ganzen Kinder mit Diabetes gesehen hat. Und also es hat ihm schon ordentlich Respekt eingeflößt. Und eine sehr gute Betreuung, war eine Kinderkrankenschwester dabei, da gingen ständig irgendwelche Sensoren oder Pumpen piepten und die haben sich da super drum gekümmert und so. Da kann man wirklich entspannt sich da mit anderen Leuten zu einem Kaffee zusammentreffen und sich mal austauschen. Wir waren ja auch in der Diskussion dabei, wo zum Beispiel darüber geredet wird, alle Leute wollen, dass mein Kind eine Pumpe kriegt, mein Kind ist jetzt im Jugendalter, die will halt nicht, wie schaffe ich es durch die Pubertät? Das sind ja einfach wirklich so Sachen, so, ne? Ich habe es ja schon erwähnt, diese Fremdbestimmung, das wollen Kinder halt nicht. Ich merke es jetzt, ich habe es ja auch erzählt. Also heute Morgen, die Sonnencreme, das war ein Nervenzusammenbruch, der mehrere Minuten lang ging. Jetzt überlege ich mir, ich hätte der heute Morgen was an ihrer Pumpe einstellen müssen. Nur so simpel einmal draufdrücken, damit die da ihre Banane essen kann. Oder die Banane halt jetzt nicht so schlimme Auswirkungen hat. Ach Gott, habe ich sehr großen Respekt vor.
Wir wissen alle, als Kinder, da hat man einfach eben echt seinen eigenen Kopf und will nicht unbedingt das, was die Eltern wollen oder erst recht nicht das, was die Eltern wollen. Aber in dem Fall ist natürlich das, was die Eltern für dich wollen, tatsächlich das Beste und im eigenen Sinne. Wir haben aber auch ein sehr positives Beispiel, bevor wir jetzt hier alles so ein bisschen schwarz malen, so, oh mein Gott, es gibt ja nur noch Streit zu Hause, wenn man ein Kind mit Diabetes hat. Es geht auch anders, beziehungsweise, naja, Streit gab es auch, aber mit einem großen Happy End. Bei Ivo Rettich zum Beispiel, den haben wir getroffen, den kennt ihr schon aus der letzten Folge, der ist ja Motivationscoach für Menschen mit Diabetes, hat auch mit Dialetics jetzt einen Online-Kurs zum Thema Diabetes und Sport für Typ 1 Diabetikerinnen und Diabetiker entwickelt. Der Kurs geht für Leute auf der Warteliste im Mai jetzt auch online. Könnt ihr euch mal durchklicken. Und Ivo hat als Kind Typ 1 bekommen. Wann genau?
13. Also in der besten Zeit, um Diabetes zu... Genau. Das war wirklich klasse. Und ich muss auch sagen, also am Anfang habe ich das Ding gehasst. Ich habe es verflucht. Weil klar, ne, so du kommst in die Pubertät und denkst, geil, jetzt ist das Leben, jetzt fängt es erst richtig an, jetzt geht's los, jetzt wird es zum Abenteuer und dann kommt der Diabetes und knallt da voll von der Seite rein und dann heißt es messen, spritzen, schätzen, aufpassen, nicht machen und so weiter und so fort. Die ersten 1-2 Jahre waren heftig, da habe ich mich sehr stark gegen gewehrt. Waren auch für meine Eltern oder meine Mutter hauptsächlich heftig. Die hat viele Nächte an meinem Bett verbracht. Damals gab es noch keine Closed-Loop-Systeme. Auch das hat sich verbessert, ne? Da muss dank der Technik. War eine schwierige Zeit, muss ich sagen.
Und Ivo hat uns gesagt, wie seine Familie damals mit seiner Typ-1-Diagnose umgegangen ist.
Meine Eltern haben mir sehr viel Freiraum gegeben. Das hat auf der einen Seite dazu geführt, dass ich schnell gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen für mich. Auf der anderen Seite bin ich natürlich durch Erfahrungen durch, die vielleicht hätten verhindert werden können. Vielleicht, sage ich ganz bewusst. Ich bin meinen Eltern super dankbar für diesen hohen Freiheitsgrad, den ich da erlebt habe, weil ich, glaube ich, heute die Fähigkeiten habe, nur deswegen. Wenn ich aber sehe, dass Eltern zum Beispiel, ne, ich war mal beim Tenniscamp und habe mal so ein Tenniscamp begleitet und dann kam eine Mutter zu dem Kind und kam wirklich zu jeder Mittagspause und hat alles gemacht, hat das Essen auseinandergenommen, gewogen und da frage ich mich immer, wie kann ein Kind da die Fähigkeit selber entwickeln? Also ich verstehe, woher das kommt, die Sorge, dass was passieren könnte, man will alles richtig machen, aber man nimmt dem Kind dadurch auch ganz viel Raum und auch da spielt Technik wieder eine wichtige Rolle. Wenn ich als Eltern den ganzen Tag die Blutzuckerwerte auf meinem Handy sehe von meinem Kind, ne, und auch das habe ich schon gehört, rufe ich an und sage, hey, dein Wert ist gerade zu tief oder zu hoch, was hast du gemacht? Und ich halte es persönlich für schwierig. Das ist meine persönliche Meinung. Ich halte es für schwierig, weil eben da die Entwicklung dieser Fähigkeiten sehr stark gehemmt wird. Ich verstehe, woher es kommt und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schwer es ist, das sozusagen loszulassen. Ne?
So, und Ivo selbst arbeitet jetzt eben als Motivationscoach auch mit vielen Familien, mit Menschen mit Diabetes und hat uns gesagt, was die größte Herausforderung von Eltern mit Kindern mit Diabetes ist.
Also was ich oft erlebe und ich glaube, das ist tatsächlich am Anfang die größte Herausforderung, die Erwartungshaltung und auch die Angst abzulegen, was falsch machen zu können. Hey, ne, also wenn ich mir vorstelle, ich muss mein Kind, den Blutzucker meines Kindes managen, dann habe ich nicht mal mehr das Feedback von meinem Körpergefühl. Den Vorteil haben wir. Aber das nochmal von außen zu machen, muss ich ja noch mehr antizipieren, noch mehr irgendwie mich rein versetzen in Situationen. Also es wird noch komplizierter. Und da die Angst abzulegen, dass was ganz Schlimmes passieren kann, wenn ich mal einen kleinen Fehler mache. Keine Angst vor Fehlern zu haben. Ich verwende da im Zusammenhang immer gerne das Bild, wie lange brauchen wir, um laufen zu lernen? Wie viele Monate fallen wir im Schnitt hunderte Male am Tag hin, bis wir laufen können? Und Diabetes, würde ich sagen, ist eine weitaus komplexere Fähigkeit als Laufen. Ja, also wir müssen uns erlauben, hinfallen zu können, hinfallen zu dürfen. Und das ist gerade bei Eltern, die so eine Liebe zu ihren Kindern verspüren und unbedingt wollen, dass es den Kids immer bestmöglichst geht, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Fehler zu erlauben.
Ja, und um loslassen zu können, eignet es sich ja auch, wenn man die Kinder dann wirklich mal so unter sich lässt. Und es gibt, in vielen Orten gibt es schon Selbsthilfegruppen für Menschen mit Diabetes oder auch Kinder mit Diabetes, wo die Leute dann zum Beispiel sich einmal in der Woche treffen und dann wird sich untereinander ausgetauscht. Einfach so darum, so, hey, ich war gestern beim Fastfood-Riesen und hab mir meinen Cheeseburger reingepfiffen. Wie viel spritzt du dir?
Ja, ich war bei In-N-Out-Burger.
Richtig, so eine normale Jugendkonversation. Nee, es gibt halt einfach auch so Sachen, die möchte man halt nicht im Detail mit der Mama klären. Ne? So zum Beispiel das erste Mal ein Bier trinken. Will ich jetzt auch nicht zu meiner Mama gehen und sagen, so Mama, ich habe gestern das erste Mal heimlich ein Bier getrunken und dann habe ich mir das und das gespritzt. Meinst du, es war zu viel oder zu wenig? Das kläre ich vielleicht lieber mit Leuten, die auch vielleicht gerade heimlich das erste Bier getrunken haben. Und will jetzt Alkohol nicht verherrlichen und ihr müsst nicht ein Bier trinken, um cool zu sein, aber es ist nun mal in unserem Land so, dass das Menschen tun und es ist in einem
Kim,
gewissen.
Man merkt,
ich bin Mutter, ja, man merkt's.
Nee, man merkt bei dir immer mehr, dass du jetzt in Bayern wohnst mittlerweile. Ich habe dich, glaube ich, noch nie ein Bier trinken sehen. Wir waren früher immer die Cocktail-Sisters quasi, also noch kein Diabetes.
Ich trinke auch wenig Bier, muss man dazu sagen. Cocktails getrunken.
Und jetzt kommt so ein Bierbeispiel. Neulich hast du schon mal was über Brezeln erzählt.
Ja, es ist halt
also
das.
Das nächste Mal, wenn wir Videocall machen, hast du im Hintergrund so diese blau-weißen Karos,
die beim
Oktoberfest an deiner Wand hängen.
Nee, ganz bestimmt nicht. Und es gibt übrigens auch die Konferenz für Kinder, die KidsCon. Die ist jetzt im September, am 23. September in Frankfurt.
Ja, in der nächsten Woche lernt ihr dann endlich mal im Detail den fantastischen Party-zerfeierten Australier kennen, den ich in seinem türkis-weißfarbenen Outfit auf dem Coachella-Festival getroffen habe, vor dem legendären Riesenrad. Von dem hören wir mehr und über sein Diabetes-Management in Australien in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge hören wir auch mal in die Podcast-Folge, die wir cross-teasing-mäßig mit Sascha Schwarm gemacht haben, vom Podcast Zucker-Junkies. Er hat seine Folge mit uns schon online und da hören wir nächste Woche rein.
Und wir wollen uns auch mit euch ein wenig austauschen über alles, wo ihr vielleicht noch Fragezeichen habt, alles, was ihr hier an Meinung zu diesem Podcast loswerden wollt. Deshalb schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht über Instagram, damit ihr hier in diesem Podcast landet. Gerne alles, also ihr könnt einfach mal alles rauslassen. Alles, was euch so richtig ankotzt, alles, was ihr wissen wollt, alles, was ihr doof findet an diesem Podcast, doof an Diabetes, doof an euren Ärzten, schickt uns das alles gerne als Sprachnachricht und dann kommt ihr hier vor.
Ja, aber die doofen Sachen schickt ihr bitte nur an Kim, an mich nur die Komplimente.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.